The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 9. September. Am Anfang war das Wort. So steht es in der Bibel. Und manchmal genügen wenige Worte, um das Ende von dem vorwegzunehmen, was noch gar nicht angefangen hat. Zum Beispiel die Reform des Rentensystems. Es braucht keine transzendentalen Kräfte, um schon jetzt zu prophezeien, sie wird das Licht der Welt nicht erblicken. Ja, die Bundesregierung wird im kommenden Jahr eine Rentenkommission einsetzen, die dann 2027 Empfehlungen vorlegen soll. Ein solches Gremium hat es schon in der letzten schwarz-roten Regierung gegeben, berufen vom damaligen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil unter dem Titel Verlässlicher Generationenvertrag. Jetzt also wieder eine Kommission. Und zu der hat Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas unseren Kollegen vom Bericht aus Berlin Folgendes gesagt.
Wir werden die Kommission so zusammensetzen, dass aus diesen Vorschlägen, die ja vorliegen, tatsächlich jetzt über eine Zeitschiene auch überlegt wird, was können wir in dieser Koalition noch umsetzen, was braucht es für die Zukunft an Vorschlägen. Also es sind jetzt keine neuen Ideen, da haben Sie recht, sondern wir werden die Kommission jetzt auch so aufsetzen im Januar gemeinsam, dass wir wissen, dass wir eben nicht neu von vorne bei Null anfangen, sondern es liegen alle Vorschläge auf dem Tisch.
Selten sind Sätze so entlarvend gewesen wie diese. Bärbel Baas offenbart, warum es eine Kommission eigentlich gar nicht braucht. Zitat Baas, es liegen ja alle Vorschläge auf dem Tisch. Zitat Ende. Tatsächlich, nicht nur die vorhergegangene Rentenkommission, sondern von den Wirtschaftsweisen bis hin zu den verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten, sie alle haben mögliche Maßnahmen für eine Reform präsentiert. Etwa eine längere Lebensarbeitszeit, die Abschaffung der Rente mit 63 oder die Verstärkung des Nachhaltigkeitsfaktors, um nur einige zu nennen. Es fehlt also nicht an erkenntnisreicher Expertise, sondern an politischer Entscheidungskraft. Wie kraftlos die schwarz-rote Koalition ist, auch das legen die Worte von Bärbel Baas offen. Die Ministerin sagt unumwunden, selbst wenn die Rentenkommission 2027 ihre Vorschläge vorlegt, sei fraglich, was in dieser Legislatur davon überhaupt umgesetzt werden könne. Wobei können im politischen Sprachgebrauch das Synonym für wollen ist, wenn es um Einschnitte geht, die dem Wähler etwas zumuten. Nun ist dieser Reformunwille keineswegs ein SPD-Spezifikum. Auch in der CSU findet man, in Sachen Rente habe man doch bereits geliefert.
Ich denke, wir haben jetzt schon gute Beschlüsse gefasst. Ich teile auch den Beschluss der SPD mit dem Halten des Niveaus. Das teile ich ausdrücklich. Wir haben die Mütterrente dazu. Wir werden die Aktivrente jetzt gestalten, was ich sehr, sehr wichtig finde.
Das sagte CSU-Chef Markus Söder vor kurzem im ARD-Sommerinterview. Nur nichts von dem, was er aufführt, hat eine entlastende Wirkung auf das Rentensystem. Im Gegenteil, die Festschreibung des Rentenniveaus bis 2031 und die Vollendung der Mütterrente bedeuten obelixhafte Anforderungen an die jüngeren Generationen. So wie Obelix seine Hinkelsteine auf dem Rücken trägt, so tragen die Jüngeren die Last des Rentensystems auf ihren Schultern. Nur, dass sie als Kinder nicht in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen sind, der ihnen Superkräfte verleiht. Zumal die Zauberformel der bisherigen Regierungen, den Rentenkessel Jahr für Jahr mit Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt zu füllen, mittlerweile sind es fast 130 Milliarden Euro, diese Zauberformel ist nichts als Budenzauber. An dem grundlegenden Finanzierungsproblem wird auch die von Söder gelobte Aktivrente nichts ändern. Sie ist vielmehr Ausdruck des politisch geschaffenen Rentenparadoxons. Einerseits wird mit der Rente mit 63 ein vorgezogener Ruhestand subventioniert, um andererseits jetzt mit der Aktivrente zu subventionieren, dass diejenigen im Ruhestand freiwillig weiterarbeiten, indem ein Zuverdienst von bis zu 2000 Euro steuerfrei gestellt wird. Doch den Einwurf, dass all die von ihm angeführten Maßnahmen keine Reform seien, den lässt Söder nicht gelten.
Finde ich schon, dass es eine Reform ist.
Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei auch was denken lassen. So hat es Goethe formuliert. Wenn man Söders Worte hört, ist zumindest klar, woran sich nicht denken lässt. An eine Regierung, die sich der Herausforderung eines generationengerechten Rentensystems stellt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom und IFO-Präsident Professor Clemens Fuß spricht über seine Sicht auf die Schuldenbremse und er fordert von der Bundesregierung, mutig zu sein.
Ich finde es gut, dass die Bundesregierung Wachstum in den Mittelpunkt stellt, aber sie muss jetzt auch die dafür erforderlichen Strukturreformen liefern und das ist eben deutlich schwieriger als Schulden machen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, wie die Märkte in die Woche gestartet sind. Und wir wissen, warum pummelige Bienen die besseren Bienen sind. Die schwarz-rote Bundesregierung hat einen einmaligen Start hingelegt. Noch bevor der Koalitionsvertrag überhaupt unterschrieben war, hatten sich Union und SPD gigantische Verschuldungsmöglichkeiten gesichert. Und zwar die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sowie 500 Milliarden Euro Sondervermögen bzw. Sonderschulden für Infrastruktur. Grundlage hierfür war die Empfehlung einer Ökonomenrunde, der auch Clemens Fuß angehörte. Er ist Präsident des IFO-Instituts in München. Ich wollte von Clemens Fuß wissen, wie er auf die ersten Regierungsmonate von Schwarz-Rot blickt. Unser Gespräch über Schulden, Reformen und Wirtschaftswachstum, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Fuß.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Fuß, Sie waren ja einer von vier Ökonomen, die sich nach der Bundestagswahl für ein Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur ausgesprochen haben. Dieser Kreis hat 400 Milliarden Euro für Verteidigung und 500 Milliarden Euro für Infrastruktur empfohlen. Und diese Empfehlung ist ja dann Diskussionsgrundlage für die Sondierungen von Union und SPD gewesen. Jetzt nach den ersten Monaten Schwarz-Rot und dem Agieren dieser Regierung, wie blicken Sie heute auf Ihre Empfehlung von damals?
Es war ja damals vor allem wichtig, sicherzustellen, dass Finanzierungsspielräume da sind für eine schnelle Aufrüstung. Das stand ja im Vordergrund, weniger die Infrastruktur. Und ich bin nach wie vor froh, dass das auch so umgesetzt und ermöglicht worden ist, dass also diese Verfassungsänderung kam. Wenn wir jetzt mal von Details absehen, geht es ja hier um unser aller Sicherheit. Und wenn wir dazu beigetragen haben, dann finde ich das sehr gut. Bei der Infrastruktur war ich von Anfang an etwas skeptischer. Ich habe dem aber zugestimmt und habe das unterstützt als Gesamtpaket, weil klar war, ohne dieses Infrastrukturpaket gibt es dafür keine Mehrheiten. Wir haben in dieses Papier damals aber aus guten Gründen sehr ausdrücklich hereingeschrieben, bitte keinen Verschiebebahnhof, also nicht die Investitionen in dieses Sondervermögen verschieben und dann im Kernhaushalt die Investitionen senken. Leider hat die Politik jetzt doch in gewissem Umfang jedenfalls genau das gemacht. Also es werden Posten, die im Kernhaushalt waren, in das Sondervermögen verschoben. Und das heißt dann, dass man am Ende Konsum auf Pump finanziert und die Mittel zweckentfremdet.
Sie haben gerade den Verschiebebahnhof, den sogenannten, erwähnt. Von Ihnen stammt auch der Satz, Herr Fuß, wenn die Koalition sich auf den erweiterten Verschuldungsspielräumen ausruht und Strukturreformen vernachlässigt, wird sie scheitern und die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands werden sich verschärfen. Haben Sie den Eindruck, dass die Regierung mit all ihrer Kraft gerade Strukturreformen angeht?
Ja, mit all ihrer Kraft, das wäre vielleicht erstaunlich. Wir haben leider im Koalitionsvertrag keine Vereinbarung über größere Strukturreformen. Da ist das eine oder andere angedeutet, aber das ist nicht das, was Deutschland braucht. Und jetzt soll ja der Herbst.
Kann es sein, Herr Fuß, dass dieser Reformdruck auch nicht da ist, weil man durch das Sondervermögen und die Verschuldungsmöglichkeiten das Geld ja klar gemacht hat und mögliche Reformen dadurch nach hinten schieben kann? Also ist es der Druck aus dem Kessel genommen worden, um es mal so zu formulieren?
Ja, das ist ein verbreitetes Argument. Mich überzeugt das nicht so ganz. Also die These lautet, wenn das Geld besonders knapp ist, dann macht man Strukturreformen. Dafür gibt es keinerlei empirische Evidenz. Es gibt auch keine Evidenz, dass das super läuft, wenn man Schulden machen kann. Das ist richtig. Wenn wir uns aber mal angucken, was die Ampel so vorgeführt hat, die Ampelregierung, die hatten ja kein Geld. Die hatten keine Verschuldungsspielräume. Da war Druck auf dem Kessel und passiert ist nichts. Tatsächlich ist es so, dass man eigentlich diese Finanzierungsspielräume geschickt nutzen könnte, um die Verlierer von Strukturreformen, die es eben auch immer gibt, um die zu besänftigen. Also man kann das eigentlich intelligent zusammenführen. Das sehe ich derzeit nicht, leider. Aber so die
Machen
These,
naja. Konkret, Herr Fuß, was meinen Sie?
Ja, man könnte zum Beispiel sagen, wenn man am Arbeitsmarkt etwa den Kündigungsschutz lockert, zumindest für höher Qualifizierte, dann könnte man sagen, seht mal, wir haben aber gleichzeitig Möglichkeiten, die Wirtschaft zu beleben, neue Jobs zu schaffen, zum Beispiel in der Bauindustrie. Also macht euch keine Sorgen, dass da Leute arbeitslos werden. Das ist leichter, als wenn man sagen muss, naja, wir machen das jetzt, aber wir können eben nichts abfedern. Insofern gibt es durchaus Möglichkeiten, da voranzukommen, auch wenn man es rein politisch betrachtet. Nehmen wir mal an, die Union wäre jetzt mehr für Strukturreformen als die SPD. Ob das wirklich so ist, ist eine Frage. Aber wenn das so wäre, dann hätte die Union in den Verhandlungen sagen können, passt auf, wir machen die Geschichte mit der Infrastruktur, wenn ihr Strukturreformen zustimmt. Das hat man leider nicht gemacht. Es ist nicht so, dass man, wenn man mehr Schulden zulässt, dass dann Strukturreformen unbedingt wegfallen, sondern man kann das eigentlich ganz gut kombinieren. Nur muss man es eben auch tun. Bislang sehe ich davon wenig.
Strukturreformen sind vor allem an Kommissionen erstmal ausgelagert worden. Rente, Krankenversicherung, Pflege. Die Kommissionen sind zum Teil noch gar nicht eingesetzt worden. Aber die erste Kommission, die diese Regierung tatsächlich ins Leben gerufen hat, das ist die Kommission zu einer Modernisierung der Schuldenbremse, um dauerhafte Handlungsspielräume für Investitionen zu ermöglichen, wie es Finanzminister Lars Klingbeil doch recht geschmeidig umschrieben hat. Im Klartext heißt das ja, noch mehr Schulden machen. Ist mit den Ausnahmen, die Sie ja mitempfohlen haben, Herr Fuß, die Schuldenbüchse der Pandora geöffnet worden?
Ich will über die Arbeit nicht so viel reden, weil ich ja selber Mitglied dieser Kommission bin, die Schuldenbremsenkommission. So heißt sie. Und man muss allerdings bedenken, dass in dem Mandat der Kommission ja nicht nur steht, dass man darüber nachdenken soll, wie künftig Investitionen finanziert werden und wie sie angeregt werden. Da steht nicht mal, dass man sie finanzieren will, sondern da steht auch, dass die Schuldenbremse für nachhaltige Staatsfinanzen sorgen soll. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in dieser Kommission auch wieder stärkere Restriktionen, also Begrenzungen der Verschuldungsspielräume herauskommen, nicht nur Erweiterungen. Also das wäre meine Erwartung. Man muss mal sehen, wie die Verhandlungen laufen. Aber das ist in der Debatte über diese Kommission klar. Es geht nicht um eine zusätzliche Erweiterung von Verschuldungsspielräumen. Das ist nicht das Ziel.
Und auch nicht die Absicht des Finanzministers?
Ja, dann müssen Sie den Finanzminister fragen. Ich traue dem mal zu, das ist ja auch sein Job, dass auch für ihn die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen schon wichtig ist. Und wenn wir uns, ich sag mal, die Tradition der SPD-Finanzminister anschauen, dann ist es ja nicht so, dass die alle es nun großartig gefunden hätten, die Schulden immer mehr in die Höhe zu ziehen. Ich finde, das gehört zur Fairness dazu, dass man das sagt. Wenn wir an Steinbrück zum Beispiel denken, der ja einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hat, das muss man schon konzidieren und ich würde das auch von Herrn Klingbeil erwarten.
Jetzt hat sich ja vergangene Woche der Koalitionsausschuss getroffen und dieses Treffen sollte auch Geschlossenheit und Tatkraft demonstrieren. Und auf der Pressekonferenz haben vom Kanzler über Markus Söder bis zum Vizekanzler Klingbeil und der Arbeitsministerin Bärbel Baas alle unisono gesagt, es gehe jetzt darum, Wirtschaftswachstum zu organisieren. Wie kann die Bundesregierung das denn tun?
Also Schulden machen ist leicht, das haben wir ja gesehen, wenn man die rechtlichen Bedingungen dafür schafft. Da gibt es keine großen politischen Widerstände und es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn nichts Unerwartetes passiert, im nächsten Jahr mehr Wachstum geben. Das wird also kommen. Die große Frage ist nur, ist das ein Strohfeuereffekt, wie wir es aus anderen Konjunkturprogrammen kennen? Hört das also auf nach 1-2 Jahren und hinterher steht man mit höheren Schulden und höheren Zinsbelastungen da? Oder kehren wir wirklich zurück auf einen dauerhaften Wachstumspfad? Und da kommen jetzt eben die Strukturreformen hinein. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung Wachstum in den Mittelpunkt stellt, aber sie muss jetzt auch die dafür erforderlichen Strukturreformen liefern und das ist eben deutlich schwieriger als Schulden machen.
Jetzt hat der Kanzler gesagt, niemand hat die Absicht zu kürzen, man will reformieren. Geht reformieren ohne kürzen?
im Prinzip schon, wenn man Systeme intelligenter macht. Das geht beispielsweise im Energiesystem. Ich glaube, da haben wir viele Fehlsteuerungen. Insofern kann man da möglicherweise tatsächlich etwa die Netzentgelte senken, wenn man das Energiesystem etwas intelligenter organisiert. Also beispielsweise dafür sorgt, dass erneuerbare Energien dort ausgebaut werden, wo Strom auch gebraucht wird und nicht irgendwo, wo sie nur die Netzentgelte in die Höhe treiben. Bei den sozialen Sicherungssystemen ist das schon herausfordernder. Es wird am Ende nicht gehen ohne Einschränkung von Leistung. Daran führt kein Weg vorbei. Leistungskürzungen heißen nicht, dass die Renten wirklich in Euro sinken, aber dass sie eben nicht mehr so schnell steigen wie die Löhne. Das ist unvermeidlich.
Wann wird die Regierung das den Bürgern denn sagen?
Ja, ich bin schon der Meinung, dass es sinnvoll wäre und dass es sogar sehr wichtig wäre, dass eben führende Politiker, vielleicht Union und SPD, sich eben zusammenstellen und sagen, Leute, das geht nicht anders. Ob das passiert und wann das passiert, ich weiß es nicht. Das ist der Job der Politik.
Herr Fust, ich danke Ihnen sehr für diese Gedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen, Frau Rosenfeld, und Ihnen auch einen schönen Tag.
In gut zwei Wochen trifft sich das Who is Who des Mittelstands im Berliner Westhafen bei der MyWay, dem Strategiegipfel der Familienunternehmen. Dort erleben Sie prominente Speaker von der Wirtschaftsministerin Katharina Reichel bis zu Simone Bargetraf von Henkel. Auf der Bühne gibt es Live-Interviews, es gibt Vorträge, Sie können sich auf der MyWay mit anderen Mittelständlern vernetzen und Sie lernen Neues in unseren Masterclasses. Zum Beispiel bei Gürkan Ünlü. Er ist der Gründer von Ahead End und einer, der KI nicht nur erklärt, sondern Ihnen zeigt, wie Sie damit in Ihrer Firma arbeiten können.
Konkret erwartet Sie 60 Minuten, in denen wir von Beginn an nochmal wirklich erklären, wie funktioniert generative KI, ein Large Language Modell, was muss man in den Browser eingeben, wo sind die richtigen Knöpfe, was sind die unterschiedlichen Produkte. Und wir gehen sogar so weit, dass man sich einen eigenen kleinen GPT baut. Das ist wie so eine Art Wissendatenbank, die kann Fragen beantworten und wir gucken auch, wie man Dinge schon automatisieren kann, sodass man am Ende des Workshops nicht nur mitreden kann, sondern auch was mit nach Hause nimmt, was man anderen dann zeigen kann.
Die MyWay findet statt am 24. und 25. September und ist schon fast ausgebucht. Wir freuen uns, wenn Sie auch dabei sind. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da müssen wir meine Kollegin an der Wall Street fragen. Anne Schwedt, sie weiß, wie die Börse in dieser Woche gestartet ist. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Börse ist mit frischem Schwung in die neue Woche gestartet. Allen voran die Nasdaq. Da gab es einen Plus von 0,5% und ein neues Rekordhoch. Der S&P 500 legte um 0,2% zu, der Dow Jones um 0,3%. Getrieben wurde das Plus vor allem von starken Tech- und KI-Aktien. Broadcom gewann rund 3%, Nvidia drehte nach schwachen Tagen jetzt auch wieder ins Plus. Amazon und Microsoft zeigten sich ebenfalls fester. Im Fokus der Anleger steht diese Woche der Inflationsdoppelschlag. Am Mittwoch kommen die Produzentenpreise und am Donnerstag die Verbraucherpreisdaten. Nach einem eher nicht so guten Arbeitsmarktbericht vom Freitag wächst jetzt einfach die Erwartung, dass die US-Notenbank bald kräftig die Zinsen senken könnte. Sogar ein halber Prozentpunkt wird mittlerweile am Markt hier diskutiert. Viele Investoren setzen darauf, dass die anstehenden Inflationsdaten die Tür für eine baldige Zinssenkung jetzt weiter öffnen. Also man kann sagen, eine entscheidende Woche startet hier mit Rekorden an der Wall Street. Aber ob die positive Stimmung hält, ist absolut keine abgemachte Sache, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass vor Schönheitsidealen wie dem Zwang zum Schlank- und Ranksein wirklich niemand sicher ist. Nicht einmal fiktive Bienen.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
Die berühmteste Biene hierzulande flackerte heute vor 49 Jahren zum ersten Mal über die deutschen Fernsehbildschirme. Tausende Kinder sahen zu, wie die kleine Zeichentrickbiene Maya aus ihrer Wabe schlüpfte.
Ist da keiner?
Natürlich sind wir hier. Komm raus, Maya, komm raus. Du bist die Einzige, die uns noch fehlt.
Wer ist Maya? Bin ich die Maya? Und warum habt ihr mich die Maya genannt?
Ja, eigentlich ohne jeden besonderen Grund, einfach weil jeder einen Namen haben muss.
Es ging für Maja direkt in die Arme ihrer Lehrerin, Fräulein Cassandra. Sie führte nicht nur Maja in das Leben im Bienenstaat ein, sondern auch Majas leicht trotteligen besten Freund,
Fräulein,
die Drohne Willi.
Soll das vielleicht bedeuten, wir dürfen nie dahin gehen, wo es Frösche gibt? Hm?
So ist es, Willi. Merk es dir.
Der Stil der Anime-Zeichentrickserie hat sich fest in das kulturelle Gedächtnis von Generationen von Kindern eingebrannt. Denn das japanische Trickfilmstudio Suyu Enterprise, das die Biene Maja zeichnete, war in den 70er Jahren im Kinderprogramm allgegenwärtig. Auch Vicky und die starken Männer, Pinocchio und natürlich Heidi stammen aus dem Hause Suyu. Im Jahr 2013 kehrte die flotte Biene dann in einer Neuauflage auf den Bildschirm zurück. Aus der 2D-Maja wurde eine 3D-Animation. Doch auch wenn die Biene dimensional an Tiefe gewann, so verlor sie doch deutlich an Breite. Die moderne Maja wurde schlank geschrumpft. Ihr Körper war plötzlich halb so breit wie noch in den 70er Jahren. Kenner bleiben bei der alten Version, mit mehr Charme und mehr Körperumfang. Denn eine Biene mit Wespentaille, das ist kein Honigschlecken. Sugar. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Oh, honey, honey, sugar, 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 sugar.